Ihr habt alle in diesen Wochen einiges erlebt. Zum Teil eine große Spannbreite von möglichen Erfahrungen, gerade im Bereich der Vedana, also Angenehmheit, Unangenehmheit und all das dazwischen. Und gerade wenn diese Spannbreite weit ist, ist vielleicht die Frage manchmal, wie ist es uns Menschen überhaupt möglich, mit dieser ganzen Spannbreite von Erfahrungen einigermaßen in Frieden zu sein? Vor allem mit der Seite, die wir nicht so mögen oder die dunkel ist als Bild. Das heutige Thema ist Gleichmut oder Gelassenheit. Ihr habt viel von Energie gehört. Thema Energie, das wird oft erwähnt in den Lehrreden, weil das ein ganz wichtiger Aspekt ist, die dabei bleiben, die Energie aufbringen, dabei zu bleiben, aber eben auch Gleichmut ist oft ein Thema. In drei ziemlich bedeutenden Aufzählungen oder Modellen ist Gleichmut ein Aspekt in den sieben Erleuchtungsgliedern, Erwachensgliedern, also die sagen es schon, sieben Aspekte, die ein Ausdruck des Erwachens sind. Dann die vierte der Brahma-Viharas, also Metta, liebende Güte, Karuna, Mitgefühl, Mudita, Mitfreude und Upekkha, der Gleichmut, die Gelassenheit, also eine ganz wichtige Qualität, auch da. Und eine der 10 Paramis oder Vervollkommnungen. Ich glaube, da wurde nie ausführlich drüber gesprochen, aber es sind auch 10 Qualitäten. Und wie der Name sagt, Vervollkommnungen, wenn die 10 Qualitäten voll entwickelt sind, ist man frei. Also Gleichmut, ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe da nur 3 so Stichworte zusammengenommen. Ja sagen zum Leben. Allen Erfahrungen mit gleichem Mut begegnen. Oder gelassen, also das Wort lassen, sein lassen, so sein lassen, wie es ist. Oder eben, es ist, wie es ist. Und der Legende nach hat der nachmalige Buddha irgendwann nach Jahren intensiver Praxis entschieden, dass er dem heute oder dann seit dann sehr berühmten unter dem Bodhibaum in Bodh Gaya sich niedersetzte und sich vorgenommen hat, ich stehe hier nicht mehr auf, bevor ich einfach klar sehe, bevor ich wirklich die Grundtatsachen des Lebens zutiefst durchschaut habe. Und vor allem ging es darum, natürlich letztlich das Entstehen, die Ursachen von Leiden zu sehen und zu sehen, wie das überwunden werden kann. Und er wurde sicher dabei getragen von einer ganz großen Energie und er hat, so wird gesagt, jahrelang intensivst Sammlungspraxis geübt. Also er war sehr geübt in ganz tiefen Sammlungszuständen, in den sogenannten Jhanas, und hat aber darin gesehen, dass die letztlich nicht Freiheit sind, also dass es was anderes noch braucht. Und darum hat er sich eben vorgenommen, ich setze mich dahin und möchte weiterschauen. Also er war sicher von einer großen Energie getragen, einem ganz starken Willen, die Verblendungen, die er offensichtlich immer noch gesehen hat bei sich, sie zu durchdringen. Also der Legende nach war sein Geist sehr unerschütterlich. Und auch die Legende sagt, dass als er da saß, dass Mara immer wieder auftauchte. Mara, die Verkörperung der Versuchung, des Übels, des Bösen. Im Christentum, in unserer Tradition, ist es der Teufel. Einfach alles, was uns abhält vom Glück, wird, ist der Teufel. Und in der buddhistischen Psychologie ist das Mara. Mara, die von Versuchung bis Hass, alles was da drin ist. Und Mara kam mit allen möglichen Mitteln, mit den größten Verlockungen, denen wir höchstwahrscheinlich schon relativ früh erlegen wären. Wunderschönste Aussichten. Angst und Schrecken hat Mara gebracht und versuchte Buddha von seinem Vorhaben abzubringen. Und er saß aber unerschütterlich da wie ein Berg. Er ließ sich von all diesen Kräften nicht verführen. Also mit anderen Worten, er blieb gleichmütig, er blieb gelassen, ob all dieser Kräfte, die da waren, er blieb stabil dabei. Und das hat schließlich zu seiner inneren Befreiung geführt, offensichtlich. Also Gleichmut, das vollständige Präsentsein mit all dem, wie sich das Leben genau jetzt zeigt. Und das ist ja genau das, was wir immer üben. Jetzt ist es so, jetzt ist es so, jetzt ist es so. Ohne sich eben von diesen Verlockungen und Verlangen verleiten zu lassen und ohne Aversion gegen das, was geschieht. Oder wenn Aversion da ist, ist einfach die Aversion da, aber wir müssen dann nicht der Aversion folgen. Also einfach die beiden Kräfte oder die eine Kraft verlangen, die sich als hingezogen sein oder als weggestoßen sein von etwas darstellt. Das ist einfach die Kehrseite desselben. Gelassen, in völliger Klarheit, Unverblendetheit. Und das ist keine Starrheit, kein Abgeschottetsein, kein Verschlossensein, abgewendet, zurückgezogen sein. Weil das sich Zurückziehen von Erfahrungen, das wäre Gleichgültigkeit. Also Gleichgültigkeit heißt nicht in Kontakt sein können. Und Gelassenheit heißt voll, mit Gelassenheit ist gemeint voll da sein, voll in Kontakt sein. Mit dem ganzen Spektrum, was sich jetzt zeigt. Und eben Gleichgültigkeit, da drehen wir uns weg. Es geht uns irgendwie nichts an. Oder wir sind nicht in der Lage, in Kontakt zu bleiben damit. Das ist die Gleichgültigkeit. Die Berge da drüben, die wir jetzt wochenlang gesehen haben, die stehen einfach da, ob die Sonne scheint und dann schneit es wieder drauf und dann regnet es und dann stürzt es und sind sie in Wolken gehüllt. Am nächsten Tag sind sie wieder der Sonne ausgesetzt. Die stehen einfach da, die sind gleichmütig gelassen. Das ist so ein schönes Bild. Also wir können also das auf unseren Geist übertragen. Wir nehmen eben die Hitze, die Kälte, den Sturm, die Stille, was auch immer da ist, wir nehmen das so hin, wie es ist, ohne uns abzuwenden. Wir stehen da, aha, so ist es jetzt, oh, heiß, oh, kalt, oh, angenehm, unangenehm, oh, Wind, Sturm, Erdbeben, was auch immer, ah, und dann wieder Ruhe und angenehm. Weder an etwas festhalten, noch etwas wegstoßen. Und ihr hört, das habt ihr alles schon einige Male gehört, jetzt diese Wochen. Ich erzähle eigentlich immer dasselbe. Es ist immer genau dasselbe. Ein bisschen andere Worte, ein bisschen andere Beispiele dazu. Es geht immer ums Gleiche. Können wir das annehmen, was ist? Können wir es so sein lassen und einen geschickten Umgang damit finden? Um mehr geht's nicht. Und all die Ideen, die wir dazu haben, das Festhalten, das auf uns beziehen, einfach all das loslassen. Ja, den nächsten Absatz lasse ich weg, weil das wäre einfach genau wieder die Wiederholung von allem. Das Gesehene gesehen lassen, das Gehörte gehört lassen, das Geschmeckte geschmeckt lassen, das Gerochene gerochen lassen. Es riecht, es schmeckt, es sieht, es hört. Fertig, Schluss. Und wir machen ein Theater draus. Also das ständige Reagieren auf all diese Erfahrungen, das haben wollen, das nicht haben wollen oder das gar nicht wahrnehmen. Und ganz vieles nehmen wir ja gar nicht wahr. Das ganze Spektrum von sogenannt neutral, den großen Teil da drin, nehmen wir gar nicht wahr. Bezüglich dessen sind wir verblendet auch. Also oft brauchen wir einfach starke Reize, angenehme oder unangenehme Reize. Auf die reagieren wir, die spüren wir und da hängen wir dann irgendwie an. Und dann ist es eben nicht so wichtig, ob angenehm oder unangenehm, Hauptsache es läuft was. Ich habe Futter, um mich zu identifizieren. Und oft vergessen wir das ganze Spektrum oder einen großen Teil des Spektrums in der Mitte, weil es eben nicht so deutlich reizt. Und in so einem Retreat, wenn der Geist ein bisschen und Körper ein bisschen ruhiger wird, kommen wir oft eben auch mit dem ein bisschen mehr in Kontakt, dass wir dass die Wahrnehmung einfach feiner wird und wir dann auch die Zwischentöne mehr spüren, nicht nur das Heftige, Angenehme oder Unangenehme. Und das Reagieren auf all die Erfahrungen, die da sind, ob angenehm oder unangenehm, die Reaktion selber, wie wir uns in die Reaktionen verstricken, das ist im Allgemeinen viel das größere Leiden als das direkt erfahrbare Leiden. Weil das direkte Leiden, das jetzt zum Beispiel im rechten Knie ein Stechen ist, und wenn ich dann aufstehe, hört das Stechen auf, aber ich kann morgen noch an dieses Stechen von heute denken. Also dieses Leiden kann ich endlos wiederholen, indem ich einfach die Geschichte hervorhole. Und wir kennen sicher alle Geschichten, die von gestern sind oder von vorgestern. Und sie sind immer noch, es braucht nur irgendwie einen Reiz und dann ist die Geschichte wieder hier und wir verstricken uns drin. Absolut unnötiges, selbst geschaffenes Leiden. Und das ist viel, viel mehr als das direkte Leiden für die allermeisten von uns. Wenn wir in ganz schwierigen Lebensumständen leben, schwierige Bedingungen, kann sein, dass das direkte Leiden auch ganz groß ist. Aber wir hier jetzt, an diesem Ort, haben eigentlich nicht so viel Anlass zu leiden. Direktem Leiden, körperliche Schmerzen oder zu kalt oder zu heiß oder Hunger zum Beispiel. Also nur schon das Leiden daran, was wir uns alles vorstellen, was geschehen könnte. Morgen und übermorgen und im nächsten Jahr. Und wenn ich dann mal auf dem Totenbett liege und halte ich das dann aus, dass die Gewissheit zunimmt, jetzt kommt dann der letzte Ausatem. Und wann kommt er dann? Also wir können ja das ganze Leben, wenn wir wollen, blöd wollen, an diesen furchtbaren Moment denken, wenn es dann mal vorbei ist. Also ganz viel Leiden ist absolut in der Zukunft konstruiert. Einfach weil wir Angst haben, uns hinzugeben. Und es gibt die ziemlich bekannte Geschichte, buddhistische Geschichte, von den zwei Pfeilen. Der erste Pfeil ist eben das direkte Leiden, das körperlicher Schmerz zum Beispiel da ist. Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, was auch immer, das Leiden. Und dann all das, was dazukommt, was ich daraus mache, das ist der zweite Pfeil. Und den zweiten Pfeil, den schießen wir selber ab. Und man könnte das noch fortsetzen, die Geschichte. Manchmal schießen wir den dritten Pfeil dann auf den zweiten, weil wir merken, dass wir uns verurteilen für irgendwas. Und dann verurteilen wir uns, dass wir uns nach 10 Jahren Meditationspraxis immer noch verurteilen. Und so weiter. Ein Pfeil nach dem anderen. Und es kommen immer neue, wenn wir wollen. Die Pfeile, die gehen uns nie aus. Eine Geschichte, da wo ich sie jetzt gelesen habe, hieß es aus dem alten Russland, aber ich glaube, die wird aus allen Ländern erzählt. Es ist einfach eine typische Geschichte. Ein Bauer hatte ein Pferd, einen Hengst. Und eines Tages ist dieser Hengst über den Zaun gesprungen und weggelaufen. Und der Hengst, das war das Arbeitstier für ihn. Also er brauchte den wirklich, um die Felder zu pflügen und so weiter. Da kamen die Nachbarn zum Bauern und haben ihn bedauert. Oh du Armer, was für ein Pech du hast, dass dir dein Zuchthengst weggelaufen ist. Und der Bauer, der war scheinbar relativ weise und auch gelassen eben. Glück oder Pech, hat er gesagt, wer weiß das schon. Ein paar Tage später kam der Hengst wieder zurück, zusammen mit 6 oder 7 Stuten, wilden Stuten. Da sagten die Nachbarn, oh, hast du aber ein Glück, jetzt hast du so viele, so wunderbare Pferde. Sagte der Bauer, Glück oder Pech, wer weiß das schon. Und die wilden Stuten, die mussten eingeritten werden, sie mussten gezähmt werden, dass die nachher auch gebraucht werden konnten zur Arbeit, und der Sohn des Bauern hatte die Aufgabe, die einzureiten. Und beim Einreiten wurde er von einer Stute abgeworfen und hat sich ein Bein gebrochen. Da kamen natürlich die Nachbarn wieder, oh du Armer, der einzige Sohn, der was taugt, hat sein Bein gebrochen und kann dir nicht mehr helfen. Glück oder Pech, wer weiß das schon. In der Zeit hat das Land, in dem der Bauer mit seiner Familie wohnte, einen Krieg angezettelt mit einem anderen Land. Da kamen die Angehörigen des Militärs vorbei und haben alle Söhne eingezogen, um in den Krieg zu ziehen. Und sein Sohn hatte sein Bein gebrochen, der konnte natürlich nicht gebraucht werden für den Krieg. Kamen die Nachbarn, oh, hast du ein Glück, dass dein Sohn das Bein gebrochen hat. Und so weiter und so fort. Die Geschichte kann bis ins Endlose weiter erzählt werden. Wir wissen nie wirklich, wie es rauskommt. Und allein diese Tatsache braucht wahnsinnig viel Gelassenheit. Wir haben so keine Ahnung, wie der morgige Tag wirklich aussieht. Es gibt ziemlich viel Sicherheit, dass am Morgen jemand den Gong schlägt, dass wir erwachen. Das ist schon die zweite Unsicherheit, dass wir dann auch erwachen, überhaupt jemals wieder erwachen in der Form, dass es dann Frühstück gibt irgendwann und so weiter und so weiter. Keines dieser Geschehnisse ist wirklich sicher. Und das war ja ein Thema in den vier Reflexionen. Das soll überhaupt nicht, also es wäre nicht gut, wenn wir das reflektieren, dass wir depressiv werden, aber dass wir einfach eine absolut realistische Sicht auf dieses Leben kultivieren und nicht in dem Glauben hängen bleiben, ja, ist klar, dass es morgen immer noch ein- und ausatmet und dass ich immer noch einigermaßen, dass da alles dran ist und es bewegen kann und wenn wir ja genau hinschauen in unserem Bemühen, in unserem Leben, und das haben wir in so einem Kurs sehr gute Gelegenheit, und das war immer wieder Thema, auch in Gesprächen, wie schwierig es ist, das Unangenehme, das, was wir als unangenehm bewerten, das, was für uns schwierig ist, das wirklich anzunehmen, das als absolut normal anzunehmen. Sich damit anzufreunden, dass Schwieriges genauso zu diesem Leben gehört wie Nicht-Schwieriges. Wir haben so ein tiefes Muster, da kann was noch nicht stimmen mit mir, wenn es schwierig ist. Also in 10 Jahren, wenn ich noch ein paar tausend Stunden auf dem Kissen gesessen habe, werde ich dann vermutlich mal einfach sitzen können, ohne dass ich mich noch mit diesem Körper beschäftigen muss, mit das zieht es wieder hier und dort. Oder wenn ich genug tief geschaut habe, dann werden keine Ängste oder kein Ärger mehr hochkommen, weil die gibt's dann nicht mehr. Oder wenn ich das irgendwann dann mal habe. Dann. Und ich habe wirklich, ich erzähle das ja auch immer wieder, die ersten Jahre meiner Meditationspraxis. Jedes Retreat war die Hoffnung, dass es dann geschieht, es. In dem Retreat könnte es geschehen. Und das war, es war ganz einfach, alles Unangenehme verschwindet. Für immer. Für immer. Das war meine Hoffnung. Das war auch meine Idee von Erwachen. Erwachen heißt, es ist nur noch angenehm. Ab da ist es nur noch angenehm. Offensichtlich ist das ein Trugschluss. Und darum ist etwas vom Wichtigsten in dieser, dass wir auch lernen können in dieser Übung, kann ich versuchen, Freundschaft zu finden mit diesem Leben, wie es ist. Und nicht, wie ich denke, es müsste sein. Und das ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel, wenn wir genau hinschauen. Einfach Ja sagen dazu, dass manchmal das Knie schmerzt, dass manchmal Langeweile eine Tatsache ist, dass wir uns ärgern, dass wir uns hoffnungslos fühlen, dass wir uns ein bisschen überheblich fühlen, dass wir meinen, wir seien die Besten oder die Schlechtesten oder wir kriegen es nie hin oder dass das einfach völlig normal ist und nicht ich bin falsch, dass ich noch denke, ich bin nicht gut genug. Also all das sind einfach Konstrukte. Also das Gelassenheit heißt nicht etwas ausschließen, sondern heißt eben genau, dass ich ganz da sein kann mit allem, was ist. Gleichmütig, mit gleichem Mut, der Freude begegnen, wie auch der Niedergeschlagenheit. Und das heißt nicht, dass ich die Niedergeschlagenheit lieben muss, dass ich so weit kommen muss, dass ich sie liebe, aber dass ich sie einfach akzeptiere. Dass wenn gewisse Bedingungen da sind, fühle ich mich niedergeschlagen oder fühle ich mich beschämt oder was auch immer. Oder hochmütig. Ernst Ferstl, ein österreichischer Lehrer, der Weg zur Ausgeglichenheit führt über Höhen und Tiefen. Ganz simpel. Höhen und Tiefen annehmen. Und dies ist eben eine ganz wichtige, ein wichtiger Aspekt unserer Erkenntnismeditation. Das Entstehende, Vergehende beobachten und versuchen, nicht mit Verlangen und Aversion darauf zu reagieren. Und wenn es mit Verlangen und Aversion darauf reagiert, auch das Verlangen und die Aversion sein lassen können, nicht wegmachen müssen. Sein lassen meint sein lassen, nichts damit tun, es ist genau wie es jetzt ist. Aha, Verlangen ist da. Fertig. Gelassenheit hieß scheinbar ursprünglich mal Gottergebenheit. Und wenn wir jetzt einfach den Gott als Instanz oder als Macht oder als Wesen herausnehmen, heißt das einfach Hingabe. Hingabe ans Leben, wenn wir Gott mit Leben übersetzen oder mit das Letztendliche oder was auch immer, sich hingeben. Oder im Mittelhochdeutschen scheinbar Gelätzen, sich niederlassen. Sich niederlassen, aha. Und das ist das Gegenteil von Unruhe, Aufgeregtheit, Nervosität, Stress, also sich wehren gegen. Stress heißt ja immer, es ist eine Diskrepanz zwischen ist und soll. Es ist nicht so, wie ich es gern hätte, also das ist Stress. Und das ist eigentlich auch ein Sinnbild für zwanghaftes, reaktives Handeln. Also das ist Stress, wenn wir immer wieder in dieses Agieren reinkommen, weil es nicht gerade so ist, wie wir es gern hätten. Das ist Leiden. Und Gleichmut, ich denke, wir kennen das alle zur Genüge, zeigt sich vor allem in Situationen, wo wir herausgefordert sind oder eben das Gegenteil von Gleichmut. Bei mir kann sich das zeigen, wenn ich einkaufe und auf die Kasse zugehe und sehe, dass da überall Schlangen sind. Heutzutage kann man zwar an den meisten Orten selbst scannen, aber ich wehre mich noch dagegen. Also ich gehe auf eine ich wähle natürlich die Schlange, die am kürzesten ist, wo ich am schnellsten drankomme. Und genau die Schlange gibt es furchtbare Verzögerungen, weil jemand vergessen hat, die Äpfel zu wiegen oder so. Und dann, was tut's damit? Was tut's dann? Was projiziert's da nach vorne? Oder? Sind die nicht mal in der Lage? Oder jetzt habe ich typisch wieder die falsche Schlange gewählt. Ist doch immer so. Eigentlich hätte ich es gewusst. Die längste wäre die beste. Und so weiter. Und da alles dann, die Reaktionen, die vielleicht nach außen erfolgen, oder? Dass wir beginnen zu rempeln im Extremfall, also ein bisschen, als ob das die Schlange an der Kasse vorbeistoßen würde. Einfach all die Kräfte, die da wirken, das ist ja wahnsinnig manchmal. Oder, wenn es uns gelingt, das einfach zu sehen, stehe ich einfach da in dieser Schlange und spüre die Füße am Boden und fühle mich nicht gedrängt. Auch wenn vielleicht die Zeit scheinbar knapp ist oder genauso wenig knapp wie immer. Aber einfach, heute gelingt es mir einfach da zu stehen und zu sehen, es geht wieder ein Schrittchen vorwärts. Und ich muss nicht immer schauen. Oder jene, die Autofahren kennt das sicher auch. Ich finde, Schlange stehen an der Kasse und Autofahren ist das Herausforderndste im Leben fast. Also Gleichmut der äußeren Situation gegenüber kann ich annehmen, was sich da abspielt im Außen, dass ich überholt werde auf der Autobahn, dass ich nicht der Schnellste bin oder dass ich auch da wieder die zwei langsame Spuren, wieder natürlich immer wieder die falsche wähle, die andere kommt schneller voran und dann wechsle ich die Spuren, dann kommt die schneller voran. Also Gelassenheit der äußeren Situation gegenüber und dann Gelassenheit dem gegenüber, was sich in mir so tumultös manchmal abspielt. Dies ist wirklich ein Weisheitsaspekt auch, dieser Gleichmut. Also zu sehen, okay, es sind einfach gewisse Bedingungen da und du hast nicht alles im Griff. Du kannst nicht die ganze Welt steuern mit deinem Joystick und dann läuft alles so, wie du willst. Das geht einfach nicht. Also wirklich akzeptieren, wie die Natur der Realität ist. Sie ist vergänglich, sie ist unzulänglich und sie ist nicht selbst. So ist alles, was existiert in diesem Universum. Vergänglich, unzulänglich, weil es eben nicht kontrollierbar ist und nicht selbst, weil da drin eigentlich gar keine Wesenheiten sind. Niemand, der kontrolliert. Schon gar nicht wir selber. Also die bedingte, abhängige Natur allen Geschehens zu sehen. Dass all das bedingt, all das prozesshaft ist. Und dass all das, was wir dazu tun, Bedingungen sind, die wir dazugeben zu diesem Prozess. Also je öfter ich in der Schlange stehe am Supermarkt, an der Kasse und ärgerlich und ungeduldig werde, umso mehr Ungedulds- und Ärgerbedingungen webe ich ein in dieses Geflecht, in dieses Seil, in diesen Samuel-Prozess. Umso mehr werde ich Tendenzen schaffen, dass beim nächsten Mal eben dieses System auch wieder mit Ungeduld reagiert, weil diese Kräfte gestärkt werden. Und es ist doch wirklich erfreulich, und ich finde, das dürfen wir nicht vergessen, dass manchmal, wenn so ein Drängen da ist, egal ob das an der Kasse ist, auf der Autobahn oder im Retreat, an der Schlange zum Essen fassen oder so, wenn wir nur ein bisschen loslassen können, wenn wir so einen inneren Drang spüren, nur eine Tendenz, die Tendenz wahrnehmen und einfach nicht reagieren müssen auf diese Tendenz, nicht raus müssen, nichts sagen, nichts tun damit, sondern einfach sein lassen. Und jetzt, oder wir sind beim Gehen, Gehmeditation, und ein Geräusch wird wahrgenommen. Und es ist eine innere Kraft, die den Kopf irgendwie drehen möchte, um zu sehen, ob das, was da gehört und interpretiert wurde, auch stimmt. Ist es ein Gleitschirmtransporter oder was auch immer? Die Kraft wahrnehmen, die da innerlich wirkt, die Tendenz, falls sie überhaupt da ist, und der nicht nachgeben müssen. Immer wieder diese Erfahrungen machen. Aha, Tendenzen sind da, Verlangen, Aversion, und ich kann die einfach sein lassen. Also ich muss nichts draus machen. Und dies wirklich, wirklich wahrnehmen, dies wertschätzen, also diesem Geschehen Gewicht beimessen. Wir sehen immer das, was nicht gelingt. Das sehen wir automatisch und das ist auch wichtig. Aber manchmal übersehen wir die ganz kleinen Erfolge. Und das ist ein Erfolg, wenn der Kopf nicht gedreht werden muss, obwohl die innere Tendenz da ist. Und was natürlich wichtig ist, es geht nicht nur darum, nie zu reagieren. Manchmal ist es sehr weise zu reagieren, wenn gewisse Geschehnisse da sind in unserem Leben und wir klar wissen, das ist nicht gerecht zum Beispiel oder dass ich will das so nicht, dass wir ganz klar auch intervenieren können und sollen und Nein sagen und ich will das so nicht. Es geht nicht darum, alles hinzunehmen. Das würde ja letztlich heißen, wir stecken den Kopf in den Sand und warten, bis das Ganze vorüber ist. Und wenn ich Pech habe, ist der Sand einigermaßen warm, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und wenn ich Pech habe, ist er eben heiß oder kalt. Das ist überhaupt nicht gemeint. Aber die Gelassenheit ist zuerst mal einfach mit dem sein, was jetzt ist. Und wenn ich entscheide, doch, ich möchte, ich will, ich muss im Außen was tun, dann etwas tun. Also alle, die in, bei der Arbeit oder wo auch immer, eine Sitzung, verschiedene Meinungen, es muss irgendwas ausgehandelt werden. Wenn alle nur da sitzen und denken, ja, es ist jetzt halt so. Dann sitzen alle ewig so da und denken, ja, es ist jetzt halt so. Bis wir grau sind und verfaulen. Ganz wichtig, manchmal müssen wir auf den Tisch hauen, buchstäblich, und uns wehren und abgrenzen und Nein sagen. Und das ist ja manchmal nicht so einfach zu entscheiden, wie weit geht es jetzt darum, einfach mit dem zu sein, was jetzt ist, was ich spüre, und wo geht es darum, zu handeln, zu reden oder zu handeln. Und das muss herausgefunden werden, das müssen wir selber für uns herausfinden. Und vielleicht als ganz groben, für mich nehme ich manchmal als ganz groben, grobe Richtschnur, wenn ich eher die Tendenz habe, wenn ich es von mir kenne, dass ich mich eher in bestimmten Situationen zurücknehme, weil ich mich scheue vor der Situation, dann ist es eher angesagt, wenn ich das spüre, dann genau da reinzugehen, also da ranzugehen. Und wenn ich weiß, dass ich eher zu schnell zuschlage oder interveniere, dann ist vielleicht eher gesagt, in so einem Moment, wo die Tendenz wäre, zu intervenieren, mal einen Schritt zurückzumachen und zu schauen. Also ein bisschen gegen die typischen Muster handeln. Einfach als Experiment. Irgendwie müssen wir ja immer entscheiden, wehre ich mich jetzt oder nicht? Sage ich jetzt das oder sage ich es nicht? Und wie sage ich es? In welchem Ton? Und das können wir nicht einfach alles intern klären und dann irgendwann ist es perfekt und dann können wir mit dem nach außen. Wir müssen das im Leben ausprobieren und immer wieder den Kopf anstoßen. So haben wir alles gelernt. Aufgestanden, die ersten Schritte auf den Kopf gefallen. Getröstet worden, wenn wir Glück hatten, aufgestanden, wieder ein paar Schritte, wieder den Kopf angeschlagen. Bis wir stehen konnten und rennen und Radfahren und so weiter und alles Zwischenmenschliche haben wir so gelernt. Immer wieder den Kopf anschlagen. Und es hört nie auf, bin ich überzeugt, bis wir flach liegen, endgültig. Werden wir immer wieder den Kopf anstoßen, außer wir ziehen uns einfach zurück und wagen es gar nicht mehr, in Kontakt zu sein mit dem Leben. Aber solange wir in Kontakt sind mit dem Außen, gibt es immer Situationen, die einfach so sind. Wo wir genau auf Gegenliebe stoßen, es ist genau so, wie du meinst, da wunderbar, alles einträchtig und eine andere Situation, wo wir uns einfach immer wieder stoßen und daran lernen. Und lernen tun wir eben nur, wenn wir immer wieder da an die Grenze gehen, wo es reibt, wo es unangenehm wird. Und wenn wir das nicht mehr tun, ziehen wir uns immer mehr zurück und dann wird unser Erlebensradius immer kleiner, weil wir uns immer mehr scheuen davor, da ranzugehen, wo es unangenehm ist. Ganz, ganz wichtig ist Gleichmut, wenn wir engagiert sind in der Welt. Also je mehr engagiert, je mehr in Kontakt nach außen, umso mehr sind wir eben mit dem Leben in Kontakt, umso mehr begegnet uns das Leben in allen Facetten. Und all jene, die irgendeiner Form, sage ich jetzt mal, therapeutisch tätig sind. Also man gibt das Allerbeste, das was jetzt mein Wissen, mein Können stelle ich zur Verfügung. Und mehr kann ich einfach nicht. Ich kann die Welt nicht erretten. Ich kann, also wenn das jemand gekonnt hätte, wäre es vermutlich Buddha oder andere solche Wesen gewesen, die einfach so tiefe Sicht hatten. Aber nicht mal die konnten uns vor unserem Leid bewahren. Also wir können unser Bestes geben und dann müssen wir loslassen. Und Jack Kornfield, der amerikanische Lehrer, ich hoffe, ich habe das nicht wirklich einfach nur geträumt, aber dass er mal in einem Vortrag gesagt hat oder in einem seiner Bücher schrieb, er hat auch therapeutisch gearbeitet und am Abend, wenn er Feierabend hatte, er hatte eine Bücherwand, was auch immer, hatte eine Buddha-Statue da drin. Wenn sein Therapietag zu Ende war, hat der Buddha gesagt, ich habe Feierabend, jetzt übernimmst du. Loslassen. Jetzt muss ich bis morgen früh, muss ich das einfach loslassen. Ich kann nicht die ganze Nacht auch noch, sonst meine Kraft reicht für das nicht. Also einfach loslassen, abgeben. Und er hat es einfach symbolisch gemacht, der Buddha. Also was man sich darunter vorstellt, das Leben, die höheren Mächte, was auch immer, jetzt übernehmt ihr bis morgen früh und dann bin ich wieder da. Also das gehört sehr dazu, dass wir unsere Grenzen auch kennen. Okay, da weiß ich keinen Rat. Tut mir leid. Und das heißt eben nicht gleichgültig sein. Das heißt, das kann sein, ganz im Kontakt sein, aber sagen, es tut mir leid, ich weiß nicht weiter. Ich habe alles, was ich wusste, habe ich gegeben oder gesagt oder getan. Der Zen-Meister Hakuin, 17., 18. Jahrhundert, wurde ob seines untadeligen Lebenswandels allenthalben gepriesen. Ein schönes japanisches Mädchen, Tochter eines Lebensmittelhändlers, wohnte in der Nachbarschaft. Eines Tages entdeckten die Eltern, dass ihre Tochter schwanger war. Über den Vater schwieg sich das Mädchen jedoch aus, machte dem Ärger in der Familie aber schließlich ein Ende, indem sie Hakuin als Vater benannte, also den Zen-Meister. Zornig eilten die aufgebrachten Eltern zu dem Meister. Ist es so? Nein. Er hat dann, sie beklagten ihn und Hakuin hat gesagt, ist es so? Das war alles, was er sagte. Das Kind wurde geboren und zu Hakuin gebracht, zum Vater, der zu dieser Zeit seinen guten Ruf schon verloren hatte, was ihn aber nicht weiter störte. Rührend sorgte er für das Baby. Ein Jahr später beichtete die reuige junge Mutter ihren Eltern, dass der echte Vater des Kindes ein junger Mann sei, der auf dem Fischmarkt arbeitet. Die Eltern eilten sofort zu Hakuin, fragten ihn nach dem Kind und sagten, sie wollten es wieder zurückhaben. Ist es so? Das war alles, was er sagte, als er ihnen das Kind überreichte. Hakuin erscheint in dieser Geschichte vielleicht sehr abgehoben. Ist es so? Aber es heißt in der Geschichte, er habe sich rührend um das Kind gekümmert. Er war also voller Zuneigung, hat sein Bestes gegeben. Aber als die Zeit um war und offensichtlich hat er keinen Einfluss auf dieses äußere Geschehen, ließ er wieder los. Also da, wo wir einfach nicht das, was wir nicht mehr in den Händen haben, weil es nicht unter unserer Kontrolle ist, wieder loslassen. Und das ist ja wahnsinnig schwierig, oder? Einfach Dinge wieder loslassen. Also gerade, und ich meine, so ein kleines Kind, wenn man das eine Zeit lang, ist es so? Oder es gibt so viele Beispiele, wo so viel Gelassenheit angezeigt ist. Alle Menschen, die Nahrungsmittel produzieren, zum Beispiel Bauern, Bauersfamilie, und das vielleicht mit viel Herzblut tun, weil sie versuchen, wirklich gesunde, vollwertige Nahrungsmittel zu produzieren. Und zu diesem Herzblut, das oft dann reingegeben wird in die viele Arbeit, das heißt oft auch lange Arbeitszeiten und nicht sehr viel materieller Lohn im Allgemeinen, also überhaupt immer die produzierende Stufe sind ja die eigentlich am meisten arbeiten und am wenigsten verdienen. Also sie verdienen nicht viel, sie geben ihr Bestes und sie müssen mit der Tatsache leben, dass im Durchschnitt fast ein Drittel aller Nahrungsmittel am Schluss im Müll landet. Stellt euch vor, ihr gebt euer Bestes, produziert irgendwas und wisst, ein Drittel davon landet gerade wieder im Müll. Also ein Teil der Energie, die ich da reingebe, ist gerade, ich weiß es schon, und das braucht ziemlich viel Gelassenheit, das einfach hinzunehmen. Das Leben funktioniert scheinbar so, unsere Gesellschaft funktioniert scheinbar so im Moment. Und das meint eben nicht, dass wir den Kopf oder die Hände in den Schoß legen oder den Kopf in den Sand, aber manchmal haben wir es einfach nicht im Griff. Also auf gewisse Geschehnisse, übergeordnete oder was auch immer, haben wir relativ wenig Einfluss. Also wir hier in der Schweiz mit der sogenannten direkten Demokratie, wir können über fast jeden Furz manchmal abstimmen, der neu in der Verfassung aufgenommen wird. Aber was dann daraus wird, also sind so viele andere Kräfte im Spiel. Da ist ein Artikel in der Verfassung, es ist garantiert, dass das und das und das, dass Frauen die gleichen, den gleichen Lohn verdienen, die gleichen Rechte haben wie die Männer. Ich weiß nicht, wie lange das schon in der Verfassung steht. Ist das in der Realität so? Und so läuft es mit ganz vielem. Beste Absichten und dann sind ganz viele Kräfte am Werk, die einfach scheinbar nicht kontrolliert werden können. Also manchmal ist eben auch Nicht-Tun das Hilfreichste. Statt die Energie zu verausgaben für etwas, das hoffnungslos ist im Moment, vielleicht ist es nächstes Jahr oder in 10 Jahren der richtige Zeitpunkt. Und das ist auch ein bisschen Weisheit, zu spüren und zu sehen, ah nein, da mag ich mich jetzt nicht verausgaben. Ja, dass wir auch zu uns schauen. Das hat auch mit Gelassenheit zu tun. Die eigenen Grenzen sehen. Aber wo wir natürlich können, eben zum Beispiel die Verschwendung von Nahrungsmitteln thematisieren, Kleider einkaufen, die unter einigermaßen menschenwürdigen und ressourcenschonenden Bedingungen produziert wurden und so weiter. Wir haben auf relativ vieles Einfluss, indem wir einfach entscheiden, was wir konsumieren. Aber weiter hinten, ja. Ein berühmter Spruch von einem Amerikaner, Reinhold Niebuhr, Theologe und Philosoph: Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Arthur Schopenhauer: Die meisten Menschen werden, wenn sie am Ende zurückblicken, finden, dass sie ihr ganzes Leben hindurch ad interim, also so vorläufig, einstweilig, zwischenzeitlich, gelebt haben und verwundert sein zu sehen, dass das, was sie so ungeachtet und ungenossen vorübergehen ließen, eben ihr Leben war, eben das war, in dessen Erwartung sie lebten. Und so ist es denn der Lebenslauf des Menschen in der Regel dieser, dass er, von der Hoffnung genarrt, dem Tod in die Arme tanzt. Ziemlich deutlich, he? Irgendwas in die Zukunft projizieren, statt das, was gerade jetzt ist, als das richtige Leben anzuschauen. Dazu stehen, eben sich niederlassen, gelassen sein. Jetzt, das ist das richtige Leben, genau so wie es jetzt ist. Absolut perfekte Leben. Das ist das Einzige, das wir gerade jetzt haben. Genau wie wir uns jetzt alle hier fühlen. Ist genau so, wie es richtig ist. Von Shaila Catherine, einer amerikanischen Vipassana- und Samatha-Lehrerin, die Frage: Lernen wir von der ganzen Vielfalt des Lebens oder versuchen wir, einen Teil davon zu meiden? Und ganz zum Schluss eine scheinbar spanische Weisheit: Wenn dein Haus in Flammen steht, dann wärme dich daran.